Bleibt meine Kunden da auch immer gerne bei diesem Prozess, weil viele haben ein, ich will da raus, ich will da weg. Und
Ja.
ich sage immer, wo willst du denn eigentlich hin?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Erfolg darf leicht sein. Heute zu Gast bei mir Herr Reh, Herr Martin Reh. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, herzlichen Dank, liebe Astrid Göschel. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich auch, weil
Ja.
du hilfst ja, Martin, Unternehmen, ihre Steuerlast zu minimieren und ortsunabhängig zu arbeiten. Als Fluchthelfer, wie du dich selbst bezeichnest, und Entlastungsprofi für KMU, unterstützt du Selbstständige aus Hochsteuerländern dabei, durch internationale Modelle ihre Steuerlast zu senken und ein freieres Leben zu führen. Mit deinem Unternehmen, das sprechen wir auch gleich in Kürze drüber, Leb, wo du willst, bietest du individuelle Lösungen für Unternehmer oder Unternehmerinnen, die mehr Freiheit und weniger Bürokratie suchen. Möchtest du noch was ergänzen?
Das ist perfekt auf dem zusammengefasst, liebe Astrid. Was mir ganz wichtig ist, das möchte ich doch auch ergänzen, ist im Rahmen meiner, ich nenne sie 4F-Strategie, so dass das Anker-F, die Familie, weil für wen spielen wir eigentlich hier dieses Spiel? Für wen machen wir das denn? Das machen wir doch alles für unsere Families. Ja, egal wie wir heute Familie definieren. Ja, und häufig ist dann auch die Familie ein Treiber oder auch mal ein Grund, eine Auswanderung, eine Immigration noch nicht oder in anderer Weise als ursprünglich angedacht vorzunehmen. Ich habe es selber bei mir so erlebt, aber können wir vielleicht später drüber reden.
Ja, da sprechen wir sehr gerne darüber. Bevor wir mit den Fachfragen jetzt starten, möchte ich allerdings von dir noch wissen, das will ich immer von jedem wissen, der bei mir das erste Mal dabei ist, Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz in diesem Moment für dich?
Also ich hatte in meinem unternehmerischen Leben häufiger Phasen, da wenn es mal mit dem Spruch dahergekommen wäre, hätte ich gesagt, ja, genau. Sprechen wir uns in 2 Monaten wieder oder vor einem halben Jahr hätten wir vielleicht reden können. Jetzt, momentan ist das, fühlt sich das gerade nicht besonders leicht an. Jedoch, ich habe auch da über die Jahre, Jahrzehnte dazulernen dürfen. Und was habe ich gelernt? Naja, ich habe zum einen gelernt, man darf jede Phase so, wie sie gerade ist, annehmen. So, und wenn ich sie annehme, dann fühlt sich schon mal nicht mehr so schwer an. Gerade wenn man, ich sage jetzt mal, in irgend so Tiefphasen sind, ja, oder wenn sich Entscheidungen verzögern, verschieben, gleich was, ja. Und es gibt ja da im Bayerischen so einen wunderbaren Spruch von einem Kabarettisten, vom Otti Fischer: Schwer ist leicht was. Der passt für mich so ein bisschen. Ich darf also auch vieles mit einfach mit ein bisschen an Humor sehen.
Ja, und wir hören es dir ja alle an. Die Zuhörer werden sich auch schon gedacht haben, da kommt jemand aus der Münchner Gegend, richtig?
Richtig, genau. Also München, südlich von München, viele Jahre in München selber gelebt, Firmen da gehabt, genau. Und dann vor einigen Jahren das Bayernland verlassen, so schön es ist, aber ich habe eine schönere Umgebung noch gefunden, eine für uns bessere, besser passende Umgebung, und zwar in der schönen Schweiz.
Sehr schön, dann sprechen wir auch in Kürze drüber. Was mich allerdings als allererstes interessieren würde, weil du ja auch hier, ich sehe dich ja, die Leute hören uns nur, aber ich sehe auch jetzt hier dich und auch deinen Claim, ich nenne es mal Claim, aber ich bin überzeugt davon, das ist tiefergehende Bedeutung, lebe, wo du willst. Das ist das, was dich ausmacht, wofür du stehst. Wie unterstützt du denn Unternehmer dabei, dass sie leben können, wo sie wollen?
Wir schauen uns als erstes natürlich immer mal seine Ausgangssituation an. Wie ist er unternehmerisch aufgestellt? Ist er Einzelunternehmer oder hat er Standort, Betriebe? Ja? Kann er da vielleicht Teile verlagern? Ja? Das sind wichtige Aspekte. Möchte er vielleicht auch internationalisieren? Ja? Oder sagte, ich bin jetzt eh vielleicht schon ein bisschen auf dem Rückzug, ja, oder ich möchte mal einen kompletten Cut machen, so war es bei uns, ja, oder, also die Lebenssituation, die individuelle des Unternehmers, der Unternehmerin ist natürlich ganz wichtig, ganz entscheidend und eins der Hauptthemen ist die Family, sprachen wir ja auch schon ganz kurz drüber, Familie, so als der Anker, als das Kernstück unserer Gesellschaften.
Ja, und ich finde das übrigens extrem interessant und auch spannend, dass das für dich auch so ein Selbstverständnis ist, weil das ist nämlich das, in meiner Arbeit als Coach erlebe ich eben leider oft, dass viele Unternehmer es total verpassen, die Familie überhaupt mitzudenken. Und dann also dann kann es ganz schnell sein, dass sie unterschiedliche Wege gehen. Und was ich ja bei dir merke, wenn du das mit Selbstverständnis mitdenkst, auch das, was ich immer bei meinem Coaching sage, dass sie auch die Familien gerne mitbringen, wenn sie nach Hamburg kommen, dass die dann auch immer gemeinsam auch mal über Dinge nachdenken, wenn sich was verändert. Und manchmal muss man halt auch das Räumliche verändern. Und da freue ich mich echt, dass ich heute mit dir sprechen kann. Bevor wir zum persönlichen Beispiel mal kommen, das würde mich nämlich auch interessieren. Und im Vorgespräch haben wir auch gesprochen, dass du auch gerade eine Doktorarbeit schreibst. Da möchte ich die Zuhörer auch schon mal motivieren, dran zu bleiben, weil es super spannend ist, wie das geht. Und ich hätte gerne mal gewusst, welche steuerlichen Vorteile ergeben sich denn für Unternehmer, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen? Und jetzt lass uns mal am Beispiel durchgehen. Zum Beispiel fällt mir spontan ein, Dänemark, Dubai oder Nizza.
Okay. Also, so schön Dänemark ist, steuerlich bietet es keine Vorteile. Das kann man ganz klar so sagen. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, so ein dänischer Unternehmer, der hat gesagt, Martin, please help me. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Wir haben uns tatsächlich auch in Dubai getroffen. Ja. Und haben da auch drüber nachgedacht, er ist schon international tätig, ob er da einen, ob er die Dubai als Standort nutzen, also die UAE, die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir haben uns jetzt aktuell für ihn, für eine andere Lösung entschieden. Aber mir ist ein Spruch von ihm hängen geblieben. Er spricht auch recht passables Deutsch und sagt, wenn ihr in Deutschland denkt, ihr seid im Fegefeuer, im Steuerfegefeuer, dann wart ihr noch nicht in der Steuerhölle in Dänemark.
Oh, ist es
Ja.
echt noch schlimmer?
Ja, also ich war auch selber überrascht. Also die persönlichen Steuersätze, aber auch die Körperschaftssteuersätze liegen erheblich über den Deutschen. Die Mehrwertsteuer ist zum Beispiel deutlich höher. Ja, ich glaube, die liegt aktuell bei 25%. Ja, und es gibt eine Vielzahl von Steuern. Generell sind ja die skandinavischen Länder ja, also steuerlich nicht sehr günstig. So schön es da auch ist. Ja.
Ja, und sehr innovativ sind die natürlich, aber
Aber sie
okay.
sind natürlich super innovativ, ja,
Ja. Bei
und
Dubai, wenn
bieten
ich da noch mal einhake, ist wahrscheinlich so,
gerne.
die sind super innovativ und steuerlich immer noch haben sie Vorteile, oder?
Ja,
Immer noch.
Dubai hat einen 0%igen Einkommensteuersatz. Also 0%. Das heißt, jeder, der dort ein Gehalt bezieht oder sonst wie Einkünfte erzielt, versteuert die erstmal mit 0%. Es gab allerdings jetzt eine Änderung. Vor nicht allzu langer Zeit, man hat dann eine Corporate Tax, also eine Körperschaftssteuer, eine Firmensteuer eingeführt. 9% beträgt die ab gewissen Gewinn- und Umsatzgrößen oder anders, wenn ich diese Gewinn- und Umsatzgrößen nicht überschreite, zahle ich keine Steuern. Konkret glaube ich, aktuell sind es 375.000 Dirham, rund 100.000 Euro Gewinn im Jahr. Oder 4 Millionen Dirham Umsatz, also rund 1 Million Euro Umsatz. Wenn man die Schwellen oder diese Werte nicht überschreitet, bleibt man ebenfalls noch bei 0%. Man kennt in Dubai auch eine Mehrwertsteuer schon seit einigen Jahren, aber die liegt bei moderaten 5%. Ja. Dort wird eigentlich eher immer so das Modell gefahren, pay as you use. Ja. Also du zahlst dann schon für alle möglichen Dienstleistungen ein gutes Geld. Aber das zahle ich ja in Deutschland oder in vielen anderen Ländern auch neben den
Richtig,
Steuern, ja.
richtig, richtig.
Also das
Ja.
macht Dubai unter anderem so attraktiv, ja, und zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Allerdings sind die auch sehr, sehr wählerisch. Also die lassen jetzt da nicht jeden rein, ja, sondern entweder muss man einen Job vorweisen, ja, und wenn ich den nicht habe oder den verliere, dann muss ich schauen, dass ich innerhalb von 30 Tagen einen bekomme, sonst muss ich leider das Land wieder verlassen. Oder ich fungiere als Investor, da gibt es auch Zutrittsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, es wird sehr, sehr viel gefördert und man hat große Visionen und klare Ziele. Und es ist eine Geschwindigkeit da und ein Business-Klima. Das ist, also manchmal muss man Obacht geben, dass man sich nicht links oder rechts selber überholt.
Ja, das sind die Extreme. Hier stagniert so viel und alles ist so wahnsinnig langsam und lähmend aus meiner Sicht. Und da drüben, ich habe es mir auch schon mal angeguckt, auch im Bildungssektor, auch für Frauen. Ich meine, wir kriegen ja oft so viel Klischees bloß mit in Deutschland, aber da ist
Ja.
unglaublich viel am Wachsen und das
Ja,
ist.
unbedingt darf ich dieses eine Klischee hier an der
Ja,
Stelle mal ganz kurz
sehr
aufgreifen.
gerne.
Also, war
Ja,
ich glaube, ganz
natürlich.
am Anfang, als ich vor Jahren da hingekommen bin,
Ja.
gleich nach der bekannten C-Situation,
Ja.
ich traf eigentlich nur auf Frauen, ja, in den Firmen, in den Behörden oder sonst wo. Und dann habe ich gesagt, wie geht's euch eigentlich? Wie fühlt ihr euch da jetzt in so einem muslimisch geprägten Land? Ja, super, super safe, sagte
Ja,
mir dann eine
genau.
Gesprächspartnerin, sagte, wo kann ich sonst nachts um eins als attraktive Blondine auf hochhackigen Schuhen noch durch die Stadt gehen? Ja?
Ja.
Oder Freunde von mir, die da unten mit Kindern leben, sagen genau das Gleiche. Wo kann ich sonst meine Kinder einfach unbesorgt sich frei bewegen lassen? Ja,
Genau.
also das ist
Ja.
schon, du hast gesagt, es gibt viele Klischees.
Ja, sehr
Ja.
viele und auch
Ja.
verkürzte bis gar keine angemessene Berichterstattung bei uns.
Ja.
Und ich muss schon sagen, ich kann das auch bestätigen. Ich finde das so klasse, wie frei man sich da bewegen kann. Und im Gegenteil, da ist Deutschland eher oft eher ein bisschen sehr spießig, wenn Frauen dann da mal unterwegs sind. Aber gut, gehen wir mal weiter. Wir hatten ja auch noch, um einen Vergleich zu kriegen, Dänemark, Dubai und auch Nizza. Was wäre denn bei Nizza jetzt anders?
Ja gut, Nizza ist ja Teil von Frankreich, also du spielst jetzt auf das danebenliegende oder
Monaco
naheliegende
an, ja.
Monaco an, genau.
Ja.
Aber auch da sind ich sage jetzt mal, die Eintrittshürden relativ hoch. Selektiert Monaco ja schon deswegen aus, weil du irre Mieten zahlen musst. Ja. Kaufen, glaube ich, ist gar nicht möglich. Also zumindest nicht für normale,
Normalsterbliche.
ja, nicht nur normal Sterbliche, auch für vielleicht den einen oder anderen Unsterblichen. Nizza, Frankreich, ist ja Teil von Frankreich, wunderschöne Gegend. Aber auch da, also steuerlich ist jetzt Frankreich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ganz generell muss man sagen, ist ja die EU insgesamt, ich sehe sie sehr kritisch. Ja?
Okay.
Und zwar die EU, nicht Europa. Europa wäre oder ist ein spannender, schillernder, abwechslungsreicher, diverser, wie man ja heute sagt, Kontinent mit reichen Traditionen und. Aber diese EU, so wie sie sich leider in den letzten 3 Jahrzehnten entwickelt, ich sage hier da ganz deutlich, pervertiert hat, wird, ist auch meine Einschätzung, so, also trägt uns nicht mehr bei und wird sich auch auf Dauer so nicht mehr lange halten können. Ja, so diese Übergriffigkeit, da nimmt jetzt Frankreich ebenfalls neben Deutschland eine führende Rolle ein in der Ausgestaltung. Die Übergriffigkeit ist derartig groß geworden. Ja. Nur ein Stichwort, Vermögensregister, ja, was die EU ja sehr konkret vorbereitet, nicht mehr nur plant. Ja. Dann die Einschränkung in so vielen anderen Aspekten, die überbordende Bürokratie, die ja sehr häufig von Brüssel, also von der EU ausgeht, ja, und dann in die nationalen Länder Gesetzgebung einfließen muss. Ja. Die macht es ja gerade den Unternehmern so schwer. Und ich sage hier immer meinen Schweizer Gastgebern, ich lebe ja selber seit einigen Jahren in der Schweiz, habe ja auch selber eigene Unternehmen, kann wirklich eins zu eins sagen, wie viel leichter das hier ist. Ich sage den Schweizern immer, haltet euch bitte von der EU entfernt. Ja. Es gibt ja auch eine starke Fraktion in der Schweiz, die so europhil sind, ja, EU-viel sind, aber ich sage, hey, da holt ihr euch den Teufel ins Haus, jetzt mal sehr drastisch ausgedrückt.
Ja,
Ja.
klasse. Danke für deine direkte Einschätzung und die realistische Einschätzung. Lass uns da gleich mal tiefer einsteigen, nämlich weil du es ja ansprichst. Du bist jetzt in der Schweiz, hast gesagt, die bürokratischen Hürden sind da geringer. Lass uns das mal am Beispiel tatsächlich sehen. Was sind nämlich die bürokratischen Hürden hier, die wir so haben? Und welche bürokratischen Hürden müssen Unternehmer überwinden, wenn sie dann ihren Wohnsitz verlegen möchten? Du kannst es ja gerne mal an deinem eigenen Beispiel an der Schweiz auch aufzeigen. Du hast ja gesagt, mit deiner Frau, mit deiner Familie, wie habt ihr das gemacht?
Ja, also eigentlich hatten wir noch anders. Es gab in der Familie ein auslösendes Momentum, ein disruptives Ereignis. Das war der ungeplante, verfrühte Tod meines Vaters. Und der hat dann letztlich bei meiner Frau und mir, wir wurden damals beide zarte 50, gesagt, okay, wir müssen jetzt was ändern in unserem Leben. Wenn wir es jetzt nicht machen, in 10 Jahren oder in 15 Jahren, sind wir zu alt. So, haben dann eben einen Plan entworfen, haben gesagt, okay, wir verkaufen unsere Firmen, auch unser Traumhaus, was wir wenige Jahre vorher gebaut hatten, haben wir verkauft und haben gesagt, wir gehen jetzt raus. Dann kamen bei mir noch berufliche neue Engagements dazu, die mich
Welche
erstmal in
kannst du ein
die.
bisschen erzählen, dass wir ins Bild
Ja, nee,
kommen?
freilich, freilich. Hatte mich an einem Startup beteiligt im Bereich der Aviation. Habe dann da den Posten eines CFO übernommen und bin dadurch nach Istanbul gelangt, in die Türkei, und bin im Grunde bis zum letzten Tag vor Torschluss, also als dann Covid kam und auch die Türken den Lockdown, die haben den eine Woche vor den Deutschen verhängt, war ich in Istanbul und dann haben sie uns quasi raus expediert. Und darüber war ich dann ganz froh, ja, dass ich den Lockdown noch in Bayern verleben durfte. Was für uns völlig also für uns war das völlig easy. Am Land draußen wohnt, das ist den allermeisten am verlängerten Rückgrat abgerutscht, da die ganzen Geschichten, aber egal. So, und dann haben wir gesagt, jetzt, nachdem das durch war, jetzt gehen wir raus und wollten eigentlich auf unsere Lieblingsinsel nach Mallorca. Sind gleich, nachdem es wieder möglich war, mehrmals runtergeflogen. Am Anfang waren die Maschinen leer, da waren 10 Leute vielleicht im Flieger und die Spanier haben applaudiert, weil endlich ist wieder jemand gekommen. Ja. Das ist das, was wir im Vorgespräch gehabt haben mit geschlossenen Grenzen, wie fatal das ist, ja, und zu welch fatalen Auswirkungen das führt. Aber eigenes Thema. Und dann hat sich aber unser Bub quergestellt und hat gesagt, Leute, ich wechsle nicht mehr in ein anderes Schulsystem, obwohl er fließend Spanisch und Englisch spricht. Wir haben ihn mehrsprachig aufwachsen lassen, erziehen lassen. Ja, dann haben wir gesagt, Herrschaft, Zeiten, aber ich will unbedingt. Und Alex, das kann ich jetzt aber als Vater nicht durchdrücken. Das gibt einen Krieg, ja, einen innerfamiliären. Und dann kam meine Frau mit einem Kompromiss und sagte, Mensch, du schwärmst doch schon seit vielen Jahren so von der Schweiz. Du hast ja auch viele Jahre mit Schweizer Firmen zusammengearbeitet. Und was wäre, wenn wir in die Schweiz gingen? Und sie kam da gerade von irgendeinem Seminar zurück und hatte so einen 1000-Franken-Schein dabei. 1000 Franken. Es gibt nicht mal einen 1000-Euro-Schein. Und beim 500er, glaube ich, den haben sie auch schon eingestellt. Also egal. So ist dann der Kompromiss entstanden. Der Bub ist in Bayern geblieben, hat mit 17, 17,5 war er dann seine erste eigene Bude bezogen und hat dann tatsächlich sein Fachabitur, Fachhochschulreife oder wie das heißt, absolviert. Hat er gut hingekriegt, hat mir nach dem zweiten Besuch gleich am Schuljahresanfang, ich bin halt immer rübergefahren nach Bayern, gesagt, Papa, du brauchst nicht wiederkommen, sagt der Mama, es ist alles in Ordnung. Und ich habe gesagt, du, ich bin auch nicht hier, um deine Wäsche oder deinen Abwasch zu machen. Ja, so. Und leichter in der Schweiz oder wesentlich bürokratieärmer mache ich an einem ganz einfachen, aber sehr konkreten Beispiel fest. Ich habe in der Schweiz gemeinsam mit meiner Frau insgesamt drei Gesellschaften, zwei GmbHs und eine AG und zahle für die Jahresbuchhaltung inklusive der Abschlüsse genauso viel oder in etwa so viel wie für den Abschluss einer GmbH, die wir noch in Deutschland haben, die zwar gerade in der Liquidation ist, die sie aber hier zirkt, ja, also zäh wie Kaugummi. Nur das alleine ist mal so ein einfaches Beispiel. So, dann sind hier die Steuersätze auch in den allermeisten Kantonen also erheblich attraktiver, günstiger als jetzt in Deutschland. Wieso in den allermeisten? Nun, es gibt, glaube ich, 26 Kantone in der Schweiz und jeder Kanton, jede Gemeinde bestimmt, legt den eigenen Steuersatz fest. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland und eigentlich nahezu allen anderen Ländern. Die Schweiz ist von unten nach oben aufgebaut und es gibt da einen Steuerwettbewerb, ja. Auch nicht nur zwischen den Kantonen, sondern auch zum Teil zwischen den einzelnen Gemeinden innerhalb eines Kantons. Ja? Und da kann es zum Beispiel, wenn es gut läuft, auch dazu führen, dass in unserem Kanton jetzt zuletzt eine Liegenschaftssteuer per Volksentscheidung abgeschafft wird. Jetzt fehlen im Kanton 40, 42 Millionen sind es gerade. jährlich Franken, naja, müssen sie halt einsparen. So. Und können nicht einfach sagen, ja, dann holen wir uns halt einfach mehr Geld wieder auf anderem Weg oder machen da Sondervermögen, ja, weil es gibt eine Schuldenbremse. Und die ist in der Verfassung festgeschrieben. Die hat das Volk auch vor rund 20 Jahren verabschiedet. So. Und seitdem müssen die Damen und Herren in der Politik halt schauen, dass sie mit dem Geld, was sie aus den Steuern erhalten, auskommen und können nicht einfach aus dem Nichts, wie jetzt aktuell in Berlin ja, Sondervermögen bilden und damit die nächsten Generationen
Ja,
belasten. Ja, also.
genau. Frage, wie war das als von dem Zeitpunkt, als ihr euch entschieden habt, wir gehen jetzt wirklich raus und dann habt ihr ausverkauft, wie du erzählst, und dann habt ihr euch darum gekümmert, wie ihr das da in der Schweiz umsetzt. Was war das für ein Zeitstrahl und was hast du dann daraus gelernt, was auch jetzt für deine berufliche Beratung für andere entscheidend ist?
Genau, also was habe ich daraus gelernt? Ganz wichtig ist, man darf nie auf der Flucht sein. Ja.
Also in Ruhe planen,
Man
oder?
soll es genau, soll es in Ruhe
Ja.
planen. Und es ist sehr individuell immer alles, aber ich würde mal sagen, also ein Planungshorizont von mindestens einem Jahr,
Ist
ja,
realistisch, ja.
sollte man sich nehmen. Es können auch schnell mal 2 Jahre sein. Und je nachdem, wie vielleicht auch die Firmenkonstellationen sind, dauert es noch ein bisschen länger, weil wir haben ja. Auch noch so ein Punkt, wir haben ja in Deutschland die sogenannte Reichsfluchtsteuer, ja, also Vulgo, Wegzugsbesteuerung. Und die ist schon in vielen Fällen ein echtes Hindernis oder kann ein echtes Hindernis sein, so eine Entscheidung umzusetzen, beziehungsweise ad hoc umzusetzen. Es gibt immer Lösungen, aber das muss tatsächlich im Einzelfall angeschaut und dann wirklich strategisch geplant werden.
Und da unterstützt du dabei.
Da unterstützen wir. Wir sind keine
Ihr heißt, wie
Steuerexperten.
viel seid ihr eigentlich?
Naja, im Grunde bin es ich so als das Gesicht nach draußen, aber ich habe natürlich ein Team hinter mir und ich
Ja.
habe einen Zugriff auf mein Netzwerk. Ja,
Ja, so
ich
wie
bin
das
kein
ist halt, ja.
Steuerberater, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich bin aber derjenige, der das Ganze so strategisch plant, der das
Und
steuert
koordiniert.
und koordiniert, genau. Und ich habe einen großen Vorteil vielleicht gegenüber einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt. Ich bin Unternehmer. Ja, und ich weiß so ein bisschen was über das Unternehmertum und ich kann mich anders vielleicht in den Unternehmer reinversetzen als jetzt der Steuerberater, der ebenfalls seine ganz wichtige Berechtigung hat, ja. Und ich kann vielleicht auch nochmal Dinge ansprechen, aussprechen, die vielleicht der Steuerberater so gar nicht denken darf, wenn ich jetzt
Ja.
an deutsche Steuerberater denke.
Ja, das verstehe ich. Ich weiß, was du
Die
auch
sind ja so
meinst.
eingeschränkt
Das
leider.
verstehe ich gut. Die sind eingeschränkt und die leben ja unter einer, ich bin ja Sprachwissenschaftlerin und Worte prägen ja auch die Denkstruktur von Menschen dann. Und die leben ja, die haben ja ein Glück, dass viele es nicht wissen. Ich habe es auch erst später gemerkt, dass Steuerberater Steuerberater heißt. Aber Beratung, wie Beratung geht, das ist in der Ausbildung ja gar nicht vorgesehen. Also insofern ist das so, dass ich mir auch immer sage, ein Unternehmer berät schon deshalb ganz anders, weil er selber jemand ist, der unternimmt und weiß, dass Zeit und Entscheidung und das, was dazwischen liegt, da ist er noch einem ganz anderen Druck unterwegs als jemand, der in aller Ruhe gar keinen Zeitdruck hat. Ja. Insofern finde ich das, habe ich das sehr gut und genau verstanden, was du da meinst. Und Frage, was die Zuhörer werden jetzt denken, was du für ein Hintergrund vermutlich bist. Hast du Betriebswirtschaft studiert oder was ist so dein Hintergrund?
Also ich glaube, ich habe einen recht bunten Lebensweg. Ich bin jetzt 58 Jahre jung. Ich hatte das große Glück, dass ich in einen Unternehmerhaushalt hineingeboren wurde. Mein Papa hat 1974 sein Unternehmen gegründet und es bis zu seinem Tod vor einigen Jahren geführt. Und wir kamen auch sehr früh schon, ich meine, 80, 81 ging es los, in die USA, weil er da eben auch tätig war. Und ich selber habe mich aber mit ihm immer, mein häufig Vater-Sohn-Thema, ja, so gerangelt. Wir haben uns super verstanden.
Ja.
Unternehmerisch hat es viele Jahre gedauert, bis ich dann so nach und nach bei ihm dann so ein bisschen auch reingeschaut, reingeschnuppert habe. Aber er war so der Typ Patriarch, ja. Und ich saß in seinem Aufsichtsrat in einer seiner Gesellschaften, in Zweien, und war der Berater auch, ja. Und er war immer noch operativ tätig. Ich habe gesagt, Vater, das müsste man eigentlich jetzt ändern. Ja,
Ja.
also
Ja.
das. So. Aber nachdem ich meine eigenen Firmen hatte und er, wie gesagt, so war, wie er war, war es dann halt auch so. Was habe ich für Ausbildung gemacht? Ich habe zunächst mal mit Jura angefangen, habe festgestellt, nee, das ist für den Martin zu trocken. Habe dann parallel dazu Im Finanzvertrieb mich getummelt einige Jahre, habe das Verkaufen gelernt und habe auch mein erstes, ja, eigenes gutes, sehr gutes Geld verdient und habe damit mein erstes eigenes Unternehmen gegründet. Das war 1990 ein Bräunungsstudio. Später haben wir dazu Sonnenstudio gesagt. Und dann kam, das lief so gut an, dass mit der Schubkarre, die damals noch 5 Markstücke rausgefahren haben, haben wir gleich das nächste aufgemacht und in der Folge kamen noch viele weitere dazu. Wir haben uns dann Franchise-Systemen angeschlossen, waren Master-Franchiser. Das war mir aber alles immer auf Dauer zu wenig und langweilig. Außerdem habe ich eine super fleißige Frau seit 35 Jahren an meiner Seite. Ja, die hat sich primär um die Geschäfte gekümmert und ich konnte mich dann unternehmerisch noch in anderen Branchen betätigen.
Klasse, ja.
Beispielhaft Leasing, Kfz-Leasing, das hatten wir zu Hause eine Firma. Da hat dann mein Vater gesagt, kümmerst du dich drum? Und nachdem wir beide Autonarren waren, ja, er, weil er nicht mehr lebt und ich, weil ich mir das mittlerweile auch abgelegt habe, habe ich mich da intensiv drum gekümmert. Und so ist es weitergegangen. Ich habe dann ein Unternehmen gegründet im Bereich der Beleuchtung. Ich habe ausgehend eben von den Sonnenstudios Licht, war ich auf der Suche nach anderen Lichtquellen, die
Ja.
möglicherweise günstiger sind. Habe von LED erfahren, habe mich in den Flieger gesetzt, bin nach China gefahren, habe mich da umgeschaut und bin zurückgekehrt im Gepäck, sozusagen im Rucksack, mit den ersten LED-Leuchten für Straßenbeleuchtungen. Und habe dann da ein Unternehmen aufgebaut. Habe in der Zeit allerdings auch schon festgestellt, wie, jetzt muss ich's, kann ich so deutlich sagen, ich lebe ja nicht mehr in Deutschland, wie schwerfällig, aber vor allen Dingen wie korrupt manchmal dieses System ist, ja. Und wie sehr aber auch den Mitarbeitern gerade auf der kommunalen Ebene die Hände gebunden sind, die wollten, würden gerne, aber es geht nicht, weil es auch so extrem bürokratisch ist, ja. Die
Okay.
Prozesse so unfassbar langsam sind. Und wie gesagt, teilweise auch korrupt, hatte ich
Und
auch
korrupt, hast du mal
Fälle.
ein Beispiel, was für dich korrupt ist?
Kann ich das konkret sagen? Ich sage jetzt nicht, wo das war,
Ja.
aber es war in Süddeutschland. Und da hatten wir eigentlich das beste Angebot abgegeben. Und dann hat man uns aber einfach aus der Ausschreibung hinausgekickt, aufgrund von Formalien. Dann habe ich mich dagegen gewehrt. Und dann hat mir der Oberbürgermeister dieser Stadt persönlich, der hat mich angerufen, weil ich mich massiver beschwert habe und hat so sinngemäß gesagt, passen Sie auf, was Sie da machen. Und so jemand, so ein Hans Wurscht, irgendwann wird es dann relativ deutlich bayerisch derb, so ein Hans Wurscht, für dich brauchen wir da nicht. Dann habe ich mich an die Rechnungsprüfungsstelle gewendet und die haben mir dann zwar inhaltlich recht gegeben, haben aber gesagt, sie haben es keine Chance, da kommen sie nicht weiter. Ja, so. Und das Gleiche oder sowas Ähnliches habe ich leider auch bei meinem Herrn Vater erlebt und das war dann eigentlich der eigentliche Auslöser. Ich spreche es jetzt hier mal in aller Öffentlichkeit so aus. Das deutsche System hat meinen Vater so malträtiert und in die Enge getrieben, dass er da unter diesem Druck verstorben ist. Aneurysma, Gehirn, in den USA, da wo ich ihn hingeschickt hatte auf Urlaub, ja, ist er nicht mehr zurückgekommen. Was war passiert? Naja, es gab im öffentlichen Preisrecht Änderungen, lange Geschichte. Er war viel für den Staat als Auftragnehmer aktiv, jahrzehntelang mit seinen Firmen. Eines Tages gab es da wieder Änderungen, ja, sowohl personell, also insbesondere von den ganzen Vorschriften her. Dann gab es bei der Bundeswehr, die waren sie überwiegend tätig, Änderungen. Da war die Dame, die jetzt der EU-Kommission vorsteht, ja auch verantwortlich dafür, ja, und hat da haben auch die Mitarbeiter alle gesagt, katastrophale Entscheidungen und Folgen ihrer Entscheidungen getätigt und so weiter. Er hat dann den Freistaat Bayern verklagt und hat sogar nach mehrjährigem Rechtskampf obsiegt, musste dazu allerdings aus Bayern raus bis nach Leipzig gehen und kam zurück nach Bayern. Da war er aber schon hochbetagt und wollte aber wieder mit denen reden und sagen, jetzt lasst uns weitermachen, jetzt haben wir gestritten, wir haben gewonnen, aber und dann hat man ihm sinngemäß, und das ist bestätigt worden, mir von seinem Berater, sinngemäß, nicht wörtlich, aber sinngemäß gesagt, Sie haben angefangen, Sie haben angefangen, ich muss ja Hochdeutsch sprechen, Sie haben den Freistaat Bayern verklagt und Sie werden schon sehen, was Sie davon haben, so war es dann auch die letzten 2,5 Lebensjahre, kam eine Steuerprüfung, Einkommensteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Betriebsprüfung nach der anderen, sowohl in den Firmen als auch privat. Und ich weiß es, weil ich saß, wie schon gesagt, in seinen Aufsichtsräten und habe ihn beraten. Und das roch nicht nur, das war ganz klar der Rückschlag sozusagen des Systems.
Okay. Und dieser, sehr auch emotional sehr anstrengend, das zu erleben, war dieses Erlebnis und dieses immer wieder sehen dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann auch aussteigen, ich kann auch raus? War das der Punkt? Okay.
Ich habe es vorher eingangs nicht so deutlich sagen wollen, jetzt habe ich es hier gehört. Das war letztlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, es reicht. Weil bei uns lief alles gut. Ja.
Ja.
Wir hatten nur immer diesen Wunsch schon mal drinnen in uns. Meine Familie meiner Frau lebte seit 40 Jahren im südlichen Afrika. Der andere Teil lebt in Indien. Ich, wie gesagt, war viel auch in der Welt unterwegs. Ich habe gesagt, lass uns einfach einmal woanders hingehen. Aber als, naja, da hat man es oft so aufgeschoben. Ich weiß ja, wie das ist. Ja. Ich höre das ja auch von meinen Klienten, ich darf schon gern, ich würde schon gerne, aber meine Frau oder die Firma oder. Man findet immer Ausreden. So, und das war eben dann so disruptiv, das war dann so ein Schockerlebnis, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht machen, ja, dann machen wir es gar nicht mehr. So, und aber wie gesagt, nicht auf der Flucht sein, sondern das Planen und
Genau,
aber
planen, aber du
was.
hattest dann die Entscheidung, also du hast uns mal in meine, ich nenne es mal die pragmatische Wunderformel in vier Schritten, du hast erkannt, das ist hier auch eine Möglichkeit, nicht da im Schmerz zu verweilen oder wenn es aussichtslos wird, dass man in der Arena bleibt. Ich vergleiche es mal mit einem Stier, der plötzlich in der Arena ist und wird da malträtiert und der merkt irgendwie, wenn er da drin bleibt, stirbt er. Er kann die Arena wechseln. Also du hast gemerkt, ich erkenne, da läuft was nicht gut. Das hast du bei deinem Papa mit ansehen müssen. Dann hast du anerkannt, dass das ein echtes Problem werden kann, wenn man frei denkt und du bist ja so richtig lebendig und ein echter Unternehmergeist, das, was ich im Unternehmergeist verstehe, wenn ich dich so höre und sehe. Und dann hast du entschieden, jetzt machen wir wirklich was anderes. Und dann seid ihr entschieden nach vorne gegangen, mit deiner Frau natürlich, die Familie muss ja mitspielen. Und wo siehst du hier den Knackpunkt, dass viele, wie du es auch schon angedeutet hast, immer nur in dieser Ebene bleiben, dass ihr erkennen, ja, wäre eine Option, ich erkenne, ja, das wäre, und ich anerkenne auch, dass es hier Problematik mit ganzen, den kompletten Mittelstand geht es ja in Deutschland so, dass ganz viele immer sagen, bleibe ich hier oder gehe ich vielleicht weg? Und das ist ein Pendelzustand. Was muss denn da passieren, dass die Leute diese Entschiedenheit hinbekommen, die ihr ja auch hinbekommen habt? Und wie trägst du in deiner Beratung dazu bei, dass die wirklich klar sind?
Also es braucht eine ganz gehörige Portion Mut,
Ja,
muss man
habe ich
ganz klar so
vermutet. Ja.
aussprechen. Und es braucht aber auch natürlich das Erkennen der eigenen Werte, ja, auch der eigenen Denkmuster, der eigenen Stärken. Wir hatten ja kurz meine Promotion angesprochen,
Ja,
ja.
und bitte auch mal, bitte erzähl mal dazu. Also
Ja.
erzähl mal bei der Promotion auch die Themen und auch hier wieder die Schwierigkeiten, die es gab und
Ja,
wie du es gelöst hast.
genau. Also, ich habe mir dann eben im zarten Alter von Mitte 50 gedacht, eigentlich solltest du noch was machen. Mir schwangen die Aussagen meines alten Professors. Ich hatte meinen MBA auch erst mit 40 oder so gemacht, ja, auch so einen
Ja.
internationalen in Wales und so weiter. Und der hat uns immer gesagt, Mensch, der ein oder andere von euch, der könnte eigentlich mal promovieren. Ja. Ah, so, dann habe ich das immer so mit mir mitgetragen. Lange Rede, kurzer Schluss. Ich habe dann einen Weg gefunden, der mir das ermöglicht hat.
Ja.
Und ich habe mein Berufsthema, ja, das, was ich jetzt mache, auch als Case heranziehen dürfen. Und ich
Klasse.
bin also die Emigration von KMU-Unternehmern als Treiber von Frieden, Freiheit und Wohlstand. Das
So
ist so der
heißt das
Titel
Thema.
meiner Thesis, genau.
Jawohl.
Und verteidige ich jetzt auch hoffentlich erfolgreich die nächsten Tage. Ich hoffe, dass die
Ich und auch die Zuhörer
Professoren.
drücken schon mal die Daumen.
Ja, danke. So, es war schon Uts Aufwand die letzten guten 2 Jahre. Aber es hat auch viel Spaß gemacht. Aber das Entscheidende waren so 3, 4 Erkenntnisse oder auch Bestätigungen. Natürlich hast du gewisse Annahmen, dann stellst du Thesen auf, Forschungsfragen. Und natürlich wurde meine Hauptthese Frieden, Freiheit und Wohlstand, die Immigration als Treiber von diesen 3 Aspekten bestätigt, überwiegend bestätigt, sowohl durch die Befragungen, die ich durchgeführt habe oder ausgewertet habe, als auch durch das, was ich so aus den Quellen, aus der Literatur herausgesucht habe. Wobei es Dazu relativ wenig gibt es eine zweite Erkenntnis. Es gibt da eine gewisse Forschungslücke. Ja, wir haben, wenn wir das Thema Migration hören, auch immer nur das Thema Immigration, die Einwanderung und die immer auch verbunden mit allen möglichen Sorgen, Ängsten, Nöten, ja, thematisch belegt und schauen gar nicht so drauf, okay, welche positiven Rückkopplungen kann aber auch eine Emigration, das ist ja die andere Seite der Migration auch haben. Und um aber auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was braucht's, damit ich die Entscheidung treffe und dann auch umsetze? Es braucht ein Bewusstsein über meine eigenen Werte, Stärken, Denkmuster und eine Anbindung an dieselben. So, weil vordergründig kommt da jeder daher und sagt, ja, ich will raus, weil mir sind die Steuern zu hoch oder diese Eisbürokratie frisst mich auf. Ja,
Und
das
es stecken
ist,
unterschiedliche Werte dahinter.
aber eigentlich stecken dahinter Werte. So, Freiheit, Unabhängigkeit, Leichtigkeit, dein Spruch ist ja mega, eben Erfolg darf leicht sein. Und es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist an vielen, vielen Standorten so viel leichter, unternehmerisch tätig zu sein. Und jetzt kommt noch was, wenn ich diesen Schritt mal gegangen bin, dann tun sich auch auf einmal, wie soll ich sagen, neue Horizonte auf, Horizonte oder Möglichkeiten, die ich so nicht habe sehen können. Ja, wieso? Weil ich nicht hinter den Horizont geschaut habe oder hinter den Horizont gegangen bin. Ja, und das bestätigt mir durch die Bank weg alle, und zwar jeder einzelne meiner Klienten, ja, oder auch andere Gesprächspartner, die den Schritt schon vor vielen Jahren gegangen sind. Und all diese Klischees, die man so oft hört, ja, dann ist er gescheitert und ja, dann hat er eine, was weiß ich, am Strand von sonst wie hat er dann so eine Bar eröffnet. Ja, das sind ja diese, ich sag jetzt mal gut bei Deutschland, Loser-Geschichten, die einem da in den Kopf getrichtert werden. Das ist ja ein Teil von dem Framing.
Genau,
Ja,
das hat oft mit
so.
der Realität ja nichts
Das
zu
hat er mit
tun,
der
sondern
Realität nichts zu tun. Ich gebe mal nur ein Beispiel.
ja, gerne.
Das ist ein Gurkenfabrikant. Also der hat das Unternehmen, wie er mir erzählt hat, von seinem Vater und von seinem Großvater übernommen. Und dann stecken die halt, was weiß ich, Gurken in Gläser rein. So. Und der ist schon vor 20 Jahren ausgewandert. Oder also teilweise. Und damals war das ja noch viel, viel weniger leicht als heute durch die ganzen online gestützten Möglichkeiten. Ja? Eigenes Thema. Und sagt, ich bin regelmäßig von Spanien dann nach Deutschland gefahren und habe mich ums Unternehmen gekümmert und habe festgestellt, je weniger ich selber vor Ort bin, desto besser hat sich das entwickelt. Ja? Sodass mir meine Mitarbeiter zum Teil gesagt haben, du Chef, du kannst da bleiben, wir brauchen dich nicht. Wenn was dringend ist, dann rufen wir dich an oder schicken einen Fax. Vielleicht machst du es per E-Mail. So. Und was hat der dann gemacht? Weil er ja Unternehmer ist, dann hat er angefangen, also spanische Gemüse und Früchte und so Zeug nach Deutschland zu importieren und umgekehrt seine bisherigen Produkte in spanischen Supermärkten zu platzieren. Ja, das ist jetzt ein triviales Beispiel. Ja, aber es zeigt auch, welche positiven Wechselwirkungen es gibt. Zwischenzeitlich hat er noch ganz andere Firmen hochgezogen. Ja. Oder ein anderes Beispiel, tatsächlich jetzt aus Dubai. Ein Fleischwarenhersteller hat sich eigentlich schon früher zur Ruhe gesetzt und hatte das an die Kinder übergeben und dann wurde ihm langweilig. Und dann hat er also angefangen und hat nach Halal-Vorschriften entsprechende Wurst- oder Fleischwaren angefangen zu produzieren. Erstmal nur für den Markt in den UAE. Ja, mittlerweile exportiert der in verschiedene andere Länder, vorneweg nach Deutschland, weil wir haben ja ganz viele Mitbürger, Mitmenschen muslimischen Glaubens und für die ist halt diese Art der Zubereitung wichtig, ja, Teil der Tradition. Also auch ein spannendes Beispiel. Und da haben wir ja so viel Potenzial, auch jetzt hier unter unseren ganzen türkischstämmigen Mitbürgern und Mitmenschen in Deutschland. Da gibt es ja auch grandiose Unternehmer, ja, die eben auch Grenzen überschreitend tätig sind. Ja. Also für mich so ein Zeichen oder ein Beleg, ein weiterer Beleg, Migration fördert. Ja. Dann, wenn sie kontrolliert ist, dann, wenn sie auch ein bisschen gesteuert ist und wenn sie auch vom Staat positiv unterstützt wird. Ich will jetzt nicht das Fass mit Deutschland aufmachen, das wird zu nichts führen, aber es gibt so viele positive Beispiele und in Deutschland läuft es halt komplett aus dem Ruder und falsch. Aber wenn man es richtig macht, dann ist Migration Ein ganz, ganz wichtiger Treiber von Freiheit, Frieden und Wohlstand, gerade wenn er unternehmerisch getrieben ist.
Sehr, sehr schön zu hören. Ich werde auf jeden Fall deine Doktorarbeit, ich weiß nicht, ob die dann, ich glaube, die muss ja auch öffentlich gemacht werden, sobald sie fertig ist, auch dann nachträglich noch verlinken. Ich finde das ganz
Gerne.
toll, dass du ja auch mal positive Beispiele siehst, weil ich bin überzeugt davon, nur so können wir auch gegen dieses eindimensionale Polarisieren was auch bewirken, dass man eben auch was auch mal zeigt, dass es anders geht.
Absolut.
Und weil du
Ja.
auch sagst, dass man merkt ja richtig, dass du sprichst aus der eigenen Erfahrung und du sagst, dass da tun sich die Wege auf und es geht dann auch. Wie bist du denn auch mal mit Dingen umgegangen, die eben nicht liefen? Also habt ihr da oder du und deine Frau auch so eine Art Idee oder wie man das, oder ist eher eine mentale Sache oder wie habt ihr das, dass ihr dann auch mal mit Sachen, die dann am Anfang nicht so einfach sind, umgehst?
Nein. Also
Oder sagst
gerade.
du, du warst so vorbereitet, dass ihr einfach wusstet, weil ich kenne das von meiner Entscheidung damals, mich selbstständig zu machen übrigens. Ich habe einfach, weil viele immer gesagt haben, wie hast denn du das gemacht ohne Fördergelder? Ich wurde ja auch ausgezeichnet dann von der Europäischen Kommission zur Erfolgsunternehmerin. Wie in einer fremden Stadt ohne eigenes Kapital, dieses ganze Investoren-Thema gab es ja gar nicht bei mir und immer nur nein, nein, was alles nicht geht. Das kannte ich damals auch. Ich habe es einfach gemacht. Meine Mutter sagt heute noch, du gehörst zu den Menschen. Du wusstest nicht, dass es nicht geht. Du hast es gemacht. Es hat funktioniert und hättest du dich zu weit informiert, dann hättest du es nicht gemacht. Und heute sage ich mir, im Rückblick war es wirklich nicht immer einfach, aber ich habe es gar nicht so, ich habe erst im Rückblick verstanden, wo eigentlich Hürden waren. Und jetzt habe ich verstanden, Erfolg darf leicht sein. Das ist ja auch meine Intention. Es geht leichter. Bloß geht es noch viel leichter, wenn man gut kooperiert, wenn man sich so austauscht im Dialog wie wir jetzt. Du hast mich wieder auf eine super Idee gebracht, dass ich meine Promotion gar nicht jetzt ad acta lege, sondern einfach woanders hingehe. Also das sind alles so Impulse. Das macht es dann tatsächlich auch leicht. Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Raum gefüllt. Jetzt konntest du überlegen, wie ist deine Antwort?
Ich glaube, wir als Unternehmer, als Selbstständige, wir haben halt einen Vorteil, wir haben es gelernt, mit Herausforderungen umzugehen. Ja? Aktiv, reaktiv manchmal oder häufig, ja, weil vielleicht eine Situation erscheint, die wir so nicht antizipiert hatten, aber wir müssen es irgendwie lösen. Ja? Oder halt auch proaktiv, das heißt also auch ein bisschen vorausschauen, ein bisschen planen. Und dann ist der Unternehmer, das hat sich auch im Rahmen meiner Dissertation so ergeben, ach, er ist einfach mutiger, er ist wagemutiger, ja, als jetzt so das Gros. Jetzt hier bei meinen Befragungen hat sich auch herausgestellt, dass auch der Bildungsgrad schon über dem durchschnittlichen liegt, ja, also meine Befragten, die hatten zu 59% einen tertiären Bildungsabschluss, ja, was aber jetzt nicht zwingende Voraussetzung ist, weil 41 hatten die nicht, also hat es auch funktioniert, haben auch über 80%, ich müsste nachschauen, ganz genau, ich glaube 85% rückblickend ihre Immigration als äußerst gelungen bezeichnet. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei, die nur gesagt haben, nee, das war jetzt keine so gute Entscheidung, die sind gerade dabei, das zu korrigieren. Und insgesamt wurden von der Gruppe, die es gemacht hat, ich hatte auch eine Gruppe, die es noch nicht gemacht hat, ich habe sie immer die Planer genannt, da gab es Unterschiede in der Bewertung von einzelnen Themenbereichen. Ja. Und es gab aber auch eine ganz klare Aussage, ja, ich habe mir vorher zu viel den Kopf gemacht. Ich habe zu viele Ängste, Nöte, Sorgen, Schwierigkeiten vermeintlich antizipiert, die dann gar nicht in der Form eingetreten sind. Ja, ich habe mich davon aber auch nicht aufhalten lassen. Ja, das ist so einer der Hauptpunkte. Ja.
Spannend. Ich habe es gerade Revue passieren lassen im eigenen Kopf und denke mir, also auf mich trifft das auch total zu. Ich bin nicht blauäugig in die Selbstständigkeit. Ich habe mir auch immer Gedanken gemacht über Scheitern, also das, was passieren könnte. Aber ich habe immer gesagt, ich identifiziere mich am meisten mit der Selbstständigkeit und was du sagst mit Wagemut. Ich hatte immer das Wort Attempto. So hieß auch unser Universitätsjournal damals in Tübingen. Ich wag's und ich wusste, es ist eine bewusste Entscheidung. Aber wenn man eine bewusste Entscheidung trifft, deswegen ist es auch bei meiner Formel so wichtig, dass man entschieden nach vorne geht. Aus meiner Sicht kann man nur mit einer bewussten Entscheidung entschieden sein und es auch aushalten, dass es manchmal mit Opfern verknüpft ist. Weil nur lustig ist Selbstständigkeit auch nicht. Da muss man schon auch ein bisschen was aushalten.
Ja,
Also insofern.
100% d'accord. Ja. Und es ist
Aber,
auch
ja.
In anderen Gefilden nicht alles Gold, was glänzt. Ja,
Ja.
wieso? Weil sich auch da Rahmenbedingungen ändern können. Ja, oder weil man vielleicht dann doch aufgrund mangelnder Informationen Entscheidungen trifft, wo man dann sagt, hätte man jetzt vielleicht besser doch anders gestaltet. Ja, nur nochmal, wenn ich aber meine Stärken kenne oder nein, überhaupt über entsprechende Stärken verfüge und wenn ich auch eine Vision habe, ganz
Und die
wichtig,
Werte, wie du sagst,
und die
ja.
Werte, genau, dann hilft mir das, diese Situationen auch besser, leichter zu bewältigen. Ja, so,
Okay.
das muss man auch
Und
sehen.
wenn wir nochmal zurückgehen dahin, dass sich jetzt ein Zuhörer interessiert, ja, er hat auch schon die Idee, er würde gerne raus und jetzt findet er den Weg zu dir. Vielleicht hört er sich den Podcast an und denkt sich, Mensch, jetzt möchte ich gerne mal Gespräche aufnehmen. Wie sind denn dann die so gängigen Schritte?
Naja, ich würde mal sagen, fast schon klassisch. Also man lernt sich erstmal kennen. Ja, man muss gucken, passt man zueinander, stimmt die Chemie. So. Dann schlage ich immer gerne mal ein erstes Analyse, der Arzt würde sagen Anamnesegespräch vor, ja, kleinen Obolus. Dann kann man anhand dieses Gesprächs und dieser ersten Ergebnisse besser abschätzen, okay, wo kann denn die Reise hingehen? Was sind denn dafür Maßnahmen erforderlich? Ja, unterstützen wir aktiv auch bei der Umsetzung, bei der Durchführung oder sind wir eher nur so ein bisschen strategisch planend an der Seite desjenigen oder derjenigen tätig? Genau, das ist dann eine eher individuelle Sache. Was ich immer gerne mache, ist, dann, wenn die Entscheidung eigentlich schon klar ist, wir wollen uns intensiver damit befassen, das macht auch Sinn, so einen Mini-Workshop zu gestalten, dauert in der Regel einen halben Tag, macht man meistens per Zoom. In Ausnahmefällen kann man es auch mal persönlich machen. Und da ist es auch immer die dringende Empfehlung, dass man den Partner, die Partnerin, die Frau, die Ehefrau oder Ehemann mit
Mitnimmt.
dazu holt, ja, dass man das gemeinsam bespricht. Ja, genau. Und wir gehen dann anhand der von mir entwickelten 4F-Strategie vor, die wir künftig noch um ein fünftes F ergänzen werden. Die Firma ist ein wichtiger Baustein oder Bestandteil. Die Finanzen sind ganz, ganz wichtig, zu Finanzen, Steuern, Bankkonten etc. pp. Vermögensschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ja. Und das Ganze natürlich immer für die Familie. Ja. Wie ist die Familie eingestellt, aufgestellt, zusammengesetzt und so weiter. Ja. Wie geht man mit Kindern um, die noch in der Ausbildung sind oder in der Schule sind und so weiter. Und das Ganze natürlich unter dem Aspekt auch immer einer möglichst großen Freiheitsgestaltung. Und durch meine Dissertation, um das nochmal kurz aufzugreifen, hat sich noch so ein fünftes F, ich habe es jetzt mal als Fitness bezeichnet, herauskristallisiert. Darunter fallen dann so Aspekte wie Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherung, ganz profan, aber auch, welche Art von Klima will ich denn eigentlich auch leben? Weil auch das hat natürlich Einfluss auf meine Fitness, ja, auf meine Gesundheit. Deswegen werde ich das künftig entweder als 5F oder als 4F Plus Strategie bezeichnen. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Aber das
Aber
sind
es ist
so
toll, ja.
ganzheitlicher Ansatz.
Spannend, ganz der Ansatz und auf meiner Sicht auch sehr schlüssig. Ich muss gerade spontan dann denken, das, was du sagst, kann übrigens auch manchmal das Entscheidungskriterium sein. Ich kenne nämlich, ich war mal, na, wie soll ich sagen, Begleitungsperson im Flieger für zwei kleine Mädchen, die nach La Palma wollten. Inzwischen wohnen die woanders. Aber da war nämlich der entscheidende Grund von dem Topmanager, der hier in Metzingen in einem Mode, ich sage jetzt den Namen nicht dazu, in der Modefirma unterwegs war und der hatte sich dann indirekt auch bedankt, weil als sie älter wurden, seine Frau merkte, sie hat zunehmend Schwierigkeiten mit dem Klima, also es ging eben auch auf die Knochen, also so insgesamt, dass sie merkte, sie fühlt sich jetzt nicht mehr wohl. Und dann sagte er, weißt du was, du hast mir mein Leben lang den Rücken freigehalten. Wir machen den Schritt, den du ja begleitest. Und dann haben sie sich nämlich bewusst eine kanarische Insel rausgesucht, die als vom Klima her auch wirklich gepasst hat für die Gesundheit. Und das finde ich natürlich auch toll, wenn jemand sowieso schon die Managementfähigkeiten mitbringt, dass man dann auch mal sagt, okay, wir machen jetzt mal für die Familie und dass jemand auch mal realisiert, was dann die Frau alles gemacht hat, damit er seine, so wie du es ja auch sagst, dass man auch realisiert, dass man manches auch nur umsetzen kann und schnell sein kann, weil da auch eine zweite Hand dabei ist, die mithilft und also und unterstützt und dass man dann auch gemeinsam plant, gut, dann legen wir jetzt unser Leben woanders hin oder vielleicht, dass man älter wird und sagt, man möchte ja gar nicht mehr arbeiten, man möchte aber einfach woanders hin. Und das finde ich, hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass sie das ja auch umgesetzt haben. Aber ich glaube, sie hatten nicht das Glück, dass sie jemanden wie dich haben und das dann vorher, sagen wir mal, zeitsparender umsetzen. Weil du sagst, sie hat ein Jahr Vorbereitung, man sollte dann auch den Weg zu dir finden und dann, ja, schaffst du die Orientierung. Und was mich auch noch interessiert, im Vorgespräch hatten wir das, dass du gesagt hast, vordergründig wird, so wie ich dich ja auch angekündigt habe, das Thema Steuerlast minimieren zwar genannt, aber in der Realität sind es dann doch eher Werte oder andere Dinge. Was ist es denn, was am Ende die Leute sagen? Ist es dieses Wohlfühlen oder was ist es das? Was ist es genau? Was ist deine Erfahrung?
Ja, meine Werte sind so wie Stärken und auch Denkmuster, Glaubenssätze natürlich auch wieder sehr, sehr individuell. Und das Wohlfühlen, ja, das ist auch ganz interessant. Gut, dass wir das ansprechen. Das ist natürlich einmal das Wohlfühlen in einer Umgebung, ja, du hast klimatische Bedingungen angesprochen oder wir haben auch über eben steuerliche, bürokratische oder sonstige Aspekte gesprochen, die einen Unternehmer sich wohler fühlen lassen. Aber ich
Ja.
glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ich möglichst, wie heißt es Neudeutsch heute, compliant, komplementär mit meinen Werten bin.
Ja.
Ja, so. Und wenn ich da einigermaßen deckungsgleich bin, ja, die Situation des Leben, das Ausleben meiner Werte mit meinen Werten tatsächlich ist, ja, dann fühle ich mich da ja auch nochmals wohler.
Ja.
So. Und bei mir war das ganz klar. Ich habe das die letzten Jahre dann eben in Deutschland an mir wahrgenommen. Das ist immer weiter auseinandergeklafft, meine Werte mit der eigentlichen Situation. Ich konnte mir meine Werte so nur schwer erfüllen. Oder es war nicht ganz deckungsgleich. Ja, und
Verstehe
einer
ich.
meiner wichtigsten Werte ist Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist ein Punkt, also da kann man mir gerne widersprechen, aber das nehme ich nur zur Kenntnis. Das wird derartig eingeschränkt in Deutschland. Und das hat sich ja nochmal dramatisch verändert in den letzten 5 Jahren. Auch interessant, auch das bestätigt mir jeder, der so wie wir den Schritt gegangen ist, sobald du mal raus bist, ja, aus dem Aquarium oder
Ja.
aus dem Topf oder aus der
Ja.
Bubble, dann siehst du viele Dinge nochmals viel deutlicher, viel klarer
Ja.
und wunderst dich oft und denkst dir, merkt ihr das denn nicht?
Und jetzt weißt du, Martin, warum ich das mentale Boxenstopp-Prinzip
Ja.
entwickelt habe, weil das genau das Thema ist, wenn man wirklich mal die Leute rauszieht, draufschauen
Ja.
lässt, beobachten lässt, ohne gleich zu bewerten, plötzlich merkt man, was macht man da? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch müde macht. Ein Mensch, der Freiheit liebt, Ideen hat, Gas geben will und er hat das Gefühl, er prellt immer gegen eine Wand, die gerade noch nicht da stand. Das macht ja was mit einem. Also insofern, ich fasse an der Stelle mal zusammen und möchte schon jetzt anmelden, wir werden widersprechen. Ich möchte mit dir gerne eine Folge noch weiterhin. Warten wir mal noch ein bisschen ab. Aber das ist so spannend und so interessant und ich bin ganz sicher, dass ganz viele Leute, die heute hier zuhören, hier auch gerne noch Fragen haben, geklärt haben wollen. Und die können übrigens an mich auch geschickt werden, wenn ich mich gerade mal nicht Zuhörer wende. Dann, wenn ich ein paar Fragen habe, dann sprechen wir wieder, weil ich glaube,
Gerne.
dieses Thema ist wirklich hochaktuell, hochbrisant und ich glaube, dass viele schon längst gegangen wären, woanders hin, wenn sie nicht im Kopf eben diese vielen Sätze hätten oder diese vielen Figürchen, die da plötzlich Stopp schreien. Ich fasse an der Stelle mal zusammen, Martin. Ich sage erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Du hast uns heute deutlich gemacht, dass es durchaus möglich ist, zu leben, wo man will. Dafür stehst du. Du unterstützt auch die Menschen, die zu dir kommen, dabei, genau hier umzusetzen. Wir haben einfach mal aufgerufen, Dubai, Dänemark und Nizza. Und du sagst, ja, also nicht jedes Land hat steuerliche Vorteile, aber es ist auch nicht der steuerliche Vorteil allein, der am Ende entscheidet, sondern es sind vor allem Werte. Es ist der Wechsel. Man möchte die Werte leben. Und wer sich in Deutschland gegängelt fühlt, das war bei dir ein Thema, oder merkt, dass hier irgendwie Schmerzpunkte getriggert werden. Da hast du uns privat erzählt, wie du das beobachtet hast bei deinem Papa. Und da hast du plötzlich gemerkt, Mensch, diesen Widerstand, nee, das muss ich nicht auf Dauer aushalten. Ich kann mich auch umdrehen. und in eine andere Richtung gehen. Und wenn man das einmal macht, eröffnen sich Wege, wie du uns vor Augen gezeigt hast. Du hast auch das Glas mit dem Fisch erwähnt, dass wenn man da mal wirklich draus ist, dann merkt man erst mal, hey, das muss man sich ja gar nicht antun. Man kann es ja auch ganz anders betrachten. Du hast gesagt, Familie ist ganz, ganz wichtig, die auch immer mitzunehmen. Deswegen deine Frau und du, ihr zieht an einem Strang. Ihr lebt jetzt nicht mehr in München, sondern in der Schweiz. Und du bist total begeistert, dass du dein Know-how an die Menschen weitergeben kannst und machst auch gerade deine Promotion. Ich bin schon sehr gespannt aufs Ergebnis. Und jetzt bitte ich dich, Erfolg darf leicht sein, heute abzuschließen.
Ja, da hast du mir jetzt aber einen leichten Ball zugespielt. Denn mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und es war ein sehr, sehr angenehmes, sehr offenes, sehr konstruktives Gespräch. Und ich glaube auch doch mit einigen, wie heißt es heute so schön, so Gold Nuggets für die Zuhörer. Du hast es mir so leicht gemacht mit deiner sympathischen und gleichzeitig auch so ein bisschen herauskitzelnden Art, Fragen zu stellen. Ja. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und vielleicht so mit einer, ja, wie soll ich sagen, mit einem Appell einfach immer an unsere Zuhörer oder Zuschauer hier enden und sagen, probier es einfach mal aus, befass dich mal gedanklich damit, spiel das ein bisschen durch und wenn dann da Ängste, Sorgen, Zweifel, Nöte und so weiter kommen, dann ist es ganz normal. Nimm die nur nicht zu ernst oder zu schwer. Ja? Es ist noch so viel mehr möglich. Ich sprach vorher vom Horizont. Und wenn man denselben dann mal überschritten hat, dann sieht man erst, spürt man erst, was es für tolle
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.